Also moin moin, auch von mir, Sven Hansen, mein Name wurde ja schon ein paar Mal genannt, bin von der Christusgemeinde Barmbek-Nord aus Hamburg, heute Morgen hier gut angereist und freue mich, dass ich heute Morgen hier predigen darf. Das ist schön. Puh, schon mal die beste Voraussetzung. Mein Thema heute Morgen ist kein einfaches Thema. Ihr habt heute Morgen da in dem hinteren Kämmerlein das schon so schön für mich gebetet, für Freude gebetet auch. Und jetzt habe ich ein Thema mitgebracht. Wir haben ja letzte Woche unseren Fasching gefeiert, also ich nicht, aber vielleicht jemand von euch. Und dann gab es den Aschermittwoch und seitdem stehen wir in der Passionszeit, also in der Zeit, in der wir uns auf das Leiden von Jesus Christus konzentrieren, was er für uns getan hat. Und ja, das Thema Leiden ist auch heute Morgen mein Thema. Und wir haben heute Morgen ja schon gebetet für verschiedene Anliegen. Ich denke, man kommt ja gar nicht um dieses Thema drumherum. Wenn man den Fernseher anmacht, Stichwort Islamischer Staat, Stichwort Krieg in der Ukraine, Israel, Boko Haram in Nigeria und so weiter. Ich habe einige Male jetzt Mails gelesen von Jonas Vetter, wer ihn kennt, ist der Sohn unseres Präses, Eckehard Vetter, der als Missionar im Niger ist und der auch davon berichtet hat, dass aufgrund der Mohammed-Karikaturen und auch Charlie Hebdo und so weiter halt diese Geschichten christliche Gemeinden zerstört worden sind, Menschen, Christen getötet worden sind in diesem Land. Und ich fand es interessant, das würde man normalerweise und das wird wahrscheinlich gar nicht irgendwie in den Medien hier erwähnt werden. Das steht für mich so beispielhaft als eine von vielen Dingen, die wir gar nicht erfahren, die tagtäglich auf der Welt passieren, dass eben Minderheiten, dass Christen verfolgt werden. Wir haben ja heute Morgen auch schon dafür gebetet. Und wir müssen aber gar nicht jetzt so an ferne Konflikte irgendwie denken. Wir kennen sicherlich auch Leid bei uns selber, in unseren Familien. Mein Vater zum Beispiel hat schon viele Jahre Krebs und hat offenbar jetzt so die letzte Lebenszeit, so wie das aussieht, erreicht. Und ihr könnt sicherlich auch da einiges berichten. Und ich möchte heute mich mit diesem Thema nähern, mit einer Person aus der Bibel. Wir sind nicht im Neuen Testament, auch wenn wir jetzt uns an die Leidenszeit Jesus Christus erinnern, aber ich möchte mich heute auf eine andere Person der Bibel fokussieren, die, wenn sie heute Morgen hierher kommen würde und ich könnte sie interviewen, diese Person könnte wirklich spannende Geschichten erzählen. Zum Beispiel könnte ich ihn fragen, sag mal, wie ist es, wenn man von der eigenen Familie verraten wird? Und wie ist es, wenn man Todesangst erleiden muss? Und sag mal, dieses Gefühl, wenn man ins Unbekannte verschleppt wird, entführt wird. Und erzähl doch mal, wie das ist, wenn man von einer Person angeklagt wird und unschuldig ins Gefängnis kommt und da einfach im Gefängnis und steckt und nicht weiß, wie es weitergeht. Wie ist das, Josef? Ihr wisst wahrscheinlich, um wen es geht, wenn ihr das gehört habt. Wie ist es, Josef? Und ich möchte heute sozusagen die biblische Geschichte uns nahe bringen, diese Leidenszeit von Josef, und werde einfach die einzelnen Bibelverse vorlesen. Und dann möchte ich auf drei Punkte eingehen. Einmal auf die Quellen, die Quelle des Leidens, woher kommt eigentlich Leid? Zweitens Reaktion auf Leid, wie reagiere ich auf Leiden? Und drittens Ausweg aus dem Leiden. Josef ist ja einer von 12 Söhnen des Jakob und er war nicht nur einer von vielen Söhnen, sondern er war der Lieblingssohn, berichtet die Bibel. Sein Vater Jakob hatte ihn im hohen Alter bekommen und außerdem die Mutter Rahel, eine von 4 Frauen des Jakob, war die Lieblingsfrau des Jakob. Und deswegen hatte Josef eine besondere Stellung in der Familie. Und sein Vater, die Familie, war recht wohlhabend, wie wir wissen. Die hatten ziemlich große Viehherden und sie hatten offenbar eine ganze Menge Geld. Und so wuchs Josef, so kann man annehmen, in recht ja gut wohlbehüteten Verhältnissen auf. Der Umstand, dass er der Lieblingssohn des Vaters ist, und noch ein weiterer Umstand haben ihn aber nicht gerade zum Liebling unter seinen Brüdern gemacht. Und dieser weitere Umstand war, dass Josef von Gott eine besondere Gabe offenbar bekommen hat. Wir lesen ja in der Bibel oft, dass Gott durch Träume zu Menschen redet. Und diese Gabe hat offenbar auch Josef bekommen. Und er bekommt von Gott zwei Träume und er erzählt es dann auch gleich seinen Brüdern. Und der erste Traum, wisst ihr auch vielleicht, der erste Traum war folgender. Er war mit seinen Brüdern auf dem Feld und die haben so Getreidegarben zusammengebunden und dann plötzlich die Garben der Brüder stellen sich so im Kreis um Josef auf und verbeugen sich, verneigen sich tief vor der Garbe von Josef. Und Josef, das kann man jetzt vielleicht als weniger weise empfinden, keine Ahnung, erzählt auch gleich diesen Traum fröhlich seinen Brüdern und sagt, hey, guck mal hier, ich habe diesen Traum gehabt, ihr habt euch sozusagen, halt eure Gaben haben sich vor mir ganz tief verbeugt und ja, ist doch ein schöner Traum. Und fanden die jetzt aber nicht wirklich so, was ihn aber nicht daran gehindert hat, kurze Zeit später einen weiteren Traum von sich zu geben, wo es ungefähr auch um das Gleiche ging. Das hat ihn also, wie gesagt, bei seinen Brüdern nicht gerade beliebt gemacht. Die Bibel sagt, im Gegenteil, die Brüder hassten ihn dafür. Und die Bibel erzählt dann im Folgenden die leidensvolle Wendung im Leben von Josef, als er eines Tages seine Brüder, die irgendwo weit draußen auf dem Feld beschäftigt waren, besuchen sollte, nutzten die die Gelegenheit, ihn fernab von der Anwesenheit des Vaters zu beseitigen. Und von da an nahm das Leben von Josef einen ganz anderen Lauf, voller Ungewissheit und voller Leiden. Und ich möchte jetzt eben, wie schon erwähnt, auszugsweise aus 1. Mose 37 bis 41 aus der Bibel einfach mal diese Leidenszeit von Josef vorlesen. Genau. Josef ging nach Dothan und fand sie dort. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Da sagte Judah, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord auch noch verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu. Und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Die Händler verkauften Josef in Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharaos, dem Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef. Ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar, dieser Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Und jetzt folgt so eine kurze Zwischenzeit des vermeintlichen Glücks, sage ich mal. Die Bibel berichtet jetzt nicht davon, wie es Josef vergangen sein mag, entführt und fernab von der Heimat. Aber zumindest läuft es im Haus des Potiphars ganz gut für ihn. Er hat da eine gewisse Stellung erreicht und es geht ihm auch wieder gut, bis dann eben halt eine weitere Person in sein Leben hineinkommt und ihm böse zuspielt. Josef sah sehr gut aus. Das bemerkte auch Potiphars Frau. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Aber Josef weigerte sich. Mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Potiphars Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Potiphars Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien. Da lief er schnell davon, doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen. Sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Nach einiger Zeit kamen dort dann zwei weitere Mitinsassen, zum einen der Mundschenk des Pharaos und zum anderen der oberste Bäcker. Die hatten sich irgendwie mit dem Pharao verworfen und der hat sich einfach kurzerhand ins Gefängnis dann geworfen. Damals gab es offenbar noch keine Gewerkschaften oder so, die das hätten regeln können. Jedenfalls hatten beide nacheinander verschiedene Träume und Josef deutete ihn den Traum. Zum Mundschenk sagte er, in 3 Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und dich wieder in dein Amt als Mundschenk einsetzen. Aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Den Traum des Bäckers deutete er dann ebenfalls, aber seine Geschichte nahm keinen so guten Verlauf. Nach 3 Tagen wurde er auch entlassen, aber er wurde dann direkt erhängt und getötet. Der Mundschenk aber kam frei. Und dann heißt es in 1. Mose 40, 23, doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn einfach. Und dann vergehen 2 weitere Jahre, in denen Josef im Gefängnis sitzt. Josef ist mittlerweile, wie die Bibel sagt, 30 Jahre alt. Er war 17, als er von seinen Brüdern verraten wurde und entführt wurde von den Händlern. Und das sind mittlerweile jetzt 13 Jahre Leidenszeit. Dann aber nahm Josefs Leben auf wundersame Weise wieder einen völlig anderen Verlauf. Der Pharao hat einen Traum, den niemand deuten kann. Der Mundschenk erinnert sich endlich wieder an Josef. Dieser kommt aus dem Gefängnis frei. Er deutet den Traum. Er wird zum Stellvertreter des Pharaos ernannt, zum Retter des Landes in einer Phase der großen Hungersnot. Er trifft seine Brüder wieder und seinen Vater nach vielen Jahren. Da wird er ungefähr dann 40 Jahre alt gewesen sein. Und alles nimmt einen guten Verlauf. Aber bis es soweit war, erlebte Josef Schrecken auf Schrecken, wie wir eben gehört haben. Mein erster Punkt ist Quelle des Leidens. Woher kommt mein Leid? Warum leide ich? Es ist interessant, wenn man so zwischen den Zeilen der Josefs Geschichte liest. Josefs Vater kannte Gott, er war gottesfürchtig, er war nicht immer ganz koscher, sage ich mal. Er hatte auch so seine Ecken und Kanten und war ein listiger Hund, so sage ich einfach mal. Aber er kannte Gott und auch Josef offenbar war mit Gott eng verbunden. Er bekam Träume von Gott und er führte bis zu seinem 17. Lebensjahr ein richtig schönes, gutes, wohlbehütetes Leben. Er war der Lieblingssohn des Vaters und alles war eigentlich gut. Und all das wird ihm von einem Tag auf den anderen entrissen. Da ist nichts mehr da, was irgendwie vorher war. Alles ist ihm genommen worden. Aber an keiner Stelle der Josefs Geschichte wird erwähnt, dass Josef Gott dafür anklagte. Es ist ja oftmals so, dass die meisten Menschen ja eigentlich gar nicht nach Gott fragen, bis dann irgendwann so der Zeitpunkt kommt, wo es einem nicht so gut geht. Und dann kommt schon noch die Frage nach Gott auf, ne? Und dann kann das irgendwie ganz gut laufen, dass man dann denkt, also ich merke halt tatsächlich, ich brauche Gott. Ich schaffe das nicht mehr alleine. Und das ist gut. Und dann wendet man sich Gott zu. Aber es kann auch so sein, und das finde ich ein bisschen merkwürdig, ich persönlich ehrlich gesagt, es kann dann gut so sein, dass wir uns vorher gar nicht Gott gekümmert haben und wenn es uns schlecht geht, sagen wir, wenn es einen Gott gäbe, warum geht es mir denn jetzt so schlecht? Und das führt einen dann wieder von Gott eher weg. Und auch wenn es verständlich sein mag, dass man Gott in schweren Zeiten anklagt, besteht dafür eigentlich kein Grund. Gott ist dafür nicht verantwortlich. Er hatte es eigentlich anders geplant und er wird in Zukunft einen anderen vollkommenen Plan umsetzen. Wenn ich mir die Bibel anschaue, ich habe mir hier mal eine alte Bibel von mir mitgenommen, dann schlage ich das auf und ich komme gerade mal bis zum 3. Kapitel, was überschrieben wird bei mir mit: Der Mensch zerstört die Gemeinschaft mit Gott. Und dann lese ich ganz am Ende im Buch der Offenbarung, Kapitel 21, wie es dann wieder eines Tages sein wird. Da heißt es: Dann sah ich eine neue Welt, den neuen Himmel und die neue Erde. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst als ihr Herr in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Nur das Problem ist, wie man halt eben sieht, ich komme ja gerade mal bis kurz nach dem Inhaltsverzeichnis meiner Bibel und sehe, hier war alles gut und dann schlage ich hinten auf und dann ist ab hier auch wieder alles, ne? Gut, aber wir leben ja nicht mehr hier und wir leben noch nicht hier. Wir leben hier. Ja? Und das ist das Problem, obwohl natürlich, und darauf komme ich natürlich noch zu sprechen, es gibt Hoffnung und da habe ich hier schon mal mein Lesezeichen reingesetzt. Aber es ist so, Gott ist nicht für unser Leid verantwortlich. Von Gott kommt nichts Schlechtes. In Jakobus 1,17 heißt es, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Und in 1. Johannes 4,8 heißt es, Gott ist Liebe. Er ist also nicht der Urheber des Bösen. Wer oder was ist es aber dann? Wird natürlich hier in keinerlei Weise eine umfassende Antwort geben können. Es gibt dafür sicherlich andere Leute und es gibt ganze Bibliotheken voller philosophischer, religiöser Abhandlungen. Aber ich meine, in der Bibel zwei Hauptverdächtige erkannt zu haben. Das eine ist der Mensch. Das ist jetzt nicht überraschend, oder? Ich habe gerade den Sündenfall angesprochen. Der Mensch hat sich gegen die Gemeinschaft mit Gott entschieden. Er entschied sich für das Falsche, Gottes Gebote nicht zu achten, sondern das Verbotene zu tun. Er musste das Paradies, die enge Gemeinschaft mit Gott verlassen und eines der ersten Handlungen, die er tat, war, dass ein Bruder einen anderen Bruder totschlägt. Und diese Handlung steht, finde ich, exemplarisch für das Wirken der Menschen. Auch wenn wir natürlich nicht alle Mörder sind, spricht die Bibel dennoch davon, dass kein Mensch ohne Sünde ist. Und in der Bibel gibt es dann auch unzählige Berichte, wie sich Menschen gegenseitig Leid zufügen. Wer waren die Übeltäter bei Josef? Vielleicht angefangen von seinem Vater, der auf eine ungute Art und Weise einen seiner Söhne bevorzugte. Dann natürlich die Brüder von Josef, die ihn einfach zunächst töten wollten, es sich dann aber anders überlegt haben, zumindest ihn dann aber halt verkauft haben an irgendwelche Händler. Dann die Frau des Potiphas, die ihn unschuldig ins Gefängnis gebracht hat. Und ich denke, dass auch wir in unserem Leben es mit Menschen irgendwann zu tun haben werden, die mit uns es nicht gut meinen. Bei der Predigtvorbereitung fiel mir tatsächlich wieder eine ganz, ganz alte Geschichte von mir ein aus dem Kindergarten. Da kann man mal sehen, wie sich so etwas irgendwie hineinbrennt ins Gedächtnis. Ja, ich war damals 5 Jahre alt und bis dahin trug ich keine Brille. Und seitdem bin ich Brillenträger. Und ich weiß noch ganz genau tatsächlich, wie das war, als ich das erste Mal mit meiner furchtbaren Fielmann-Kassengestellbrille von meiner Mutter in den Kindergarten gezerrt wurde. So war das tatsächlich. Und ich wollte eigentlich noch ein Vorher-Nachher-Bild hier noch mitbringen. Vorher das süße Kind ohne Brille und nachher dieses Ding da auf der Nase. Jedenfalls ging es mir an diesem Tag wirklich schlecht und ich kann mich noch gut erinnern. Ich stand da im Kindergarten und jemand tippte mir auf meine Schulter und ich dachte mir, und ich weiß es jetzt noch, ich dachte mir, wenn ich mich jetzt umdrehe, wird vielleicht diese Person irgendwie etwas Gutes zu mir sagen. Und ich drehte mich um und da war ein anderes Kind und es sagt, Brillenschlange, Brillenschlange. Und ich fing an zu heulen wieder und es war einfach furchtbar. Und so sind Menschen, oder? So sind Menschen. Wir sind doch einfach komisch. Und das erleben ja nicht nur wir Erwachsene, sondern denke ich ja auch vermehrt, wie man auch immer hört, Kinder in der Schule, die gemobbt werden. Ich habe jetzt gerade von einem Bericht gelesen, dass jemand im Internet eine Kampagne gegen Mobbing in der Schule gestartet hat, einfach nur einen kurzen Brief wohl irgendwie halt verlesen hat, und es hat 1, irgendwas Millionen Klicks bereits. Das zeigt ja, wie sehr uns dieses Thema, wie sehr Kinder und Jugendliche dieses Thema Mobbing anspricht. Es müssen aber nicht unbedingt andere Menschen nur sein, die uns Leid zufügen. Wir schaffen das manchmal auch selber ganz gut. In Römerbrief Kapitel 7 sagt Paulus: Ich verstehe selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber das, was ich verabscheue, das tue ich. Und wer kennt das nicht? Eigentlich hat man sich vorgenommen, abzunehmen oder immer nett zu sein oder fürsorglich zu sein. Aber ich pack das einfach nicht. Ich schaffe es nicht. Ich bleibe irgendwie immer so, wie ich bin. Und dann kann ich irgendwie so darauf reagieren, vielleicht, dass es mir vielleicht ein bisschen Schnurzpiep egal ist, das ist manchmal gar nicht so schlecht. Besser wäre es irgendwie, ich würde mit der Hilfe Gottes mich da einfach weiter verändern wollen, aber es kann manchmal auch in dieses andere Extrem umkippen, dass ich mich nur noch selber verurteile dafür und unter mir selber leide wie ein Hund. Und vielleicht denkt man ja so als Christ, naja, wenn ich Christ werde, dann werde ich von allen Leiden verschont sein. Also ihr seid schon alle ein bisschen älter, ich denke mal, diesen Irrglauben habt ihr wahrscheinlich nicht mehr. Also falls ihr ihn habt, tut mir leid, auch als Christ wird es nicht ausbleiben, dass wir leiden müssen. Paulus ist ein Experte darin, zu leiden, obwohl er Christ war, Apostel war. Er schreibt am Ende seines Lebens im 2. Timotheusbrief seinem Freund Timotheus: Der Schmied Alexander hat mir viel Böses angetan. Das steht nun exemplarisch für eine von vielen Personen, die er erwähnt und was er so erlebt hat. Also er erzählt halt von diesem Schmied. Man weiß nicht genau, wer er ist. Man nimmt an, vielleicht hat er etwas damit zu tun, dass Paulus ins Gefängnis geworfen wurde. Wie auch immer, auch Paulus, auch Christen leiden unter anderen Menschen. Und dann kann man vielleicht annehmen, naja, wenn ich in einer Gemeinde bin, unter Christen, dann wird mir doch auch kein Leid mehr passieren, nicht wahr? Untereinander gibt's doch sowas gar nicht, dass wir uns irgendwie verletzen. Und auch da muss ich euch leider heute Morgen enttäuschen, denn gleich der übernächste Vers in diesem 2. Timotheusbrief, da heißt es von Paulus: Bei meiner ersten Gerichtsverhandlung stand mir niemand bei. Alle ließen mich im Stich. Aber musste zu Gericht. Und er hatte gehofft, dass da irgendwelche Leute waren, Christen aus der Gemeinde, die ihn unterstützten, die ihn besuchten, zumindest da waren, jetzt vielleicht gar nicht das Wort für ihn erhoben, aber zumindest da waren, ihn moralisch unterstützten, und da war niemand. Da gab es eine Gemeinde vor Ort und er stand vor Gericht und da war niemand. Und tatsächlich können auch wir Anlass dafür sein, dass andere Christen unter uns leiden. Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt in diese Richtung gedacht und nicht, dass ihr unter anderen Christen leidet. Haha. Okay. Es gibt einen weiteren Faktor, einen bösen Faktor in der Bibel, den ich ganz bewusst nur kurz erwähnen möchte, weil ich denke, wir müssen uns nicht so sehr auf ihn konzentrieren. Die Bibel kennt eine Person, die Teufel genannt wird. Er wird als Ankläger und Widersacher beschrieben, als Lügner und Mörder, sogar als Herrscher der Welt. Und wenn natürlich diese Herrschaft zeitlich und räumlich, da wo Gottes Geist herrscht, begrenzt ist, so sehen wir doch die Auswirkungen seiner Herrschaft hier auf der Erde. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Reaktion auf Leiden. Das ist ein weiter Punkt, deshalb beschränke ich mich hier auf die Reaktion von Josef. Man kann natürlich eine ganze Predigtreihe halten. In einer schlauen Begriffskonkordanz fand ich 13 sogenannte angemessene Reaktionen auf Leiden mit sehr vielen Bibelstellen. Ihr habt ja nicht irgendwie Zeit bis heute Nachmittag um 14 Uhr, deswegen erspare ich mir diese 13 sogenannten angemessene Reaktionen. Merkwürdigerweise aber fand ich, fehlte eine Reaktion, die wurde gar nicht erwähnt, und das waren Tränen und Trauer. Und auch die Bibel erwähnt jetzt nicht, dass Josef vielleicht geweint hat, aber ich nehme doch an, dass er, als er allein in seiner Gefängniszelle saß, sicherlich auch mal geweint hat. Und ich denke, das ist völlig in Ordnung. Wir sind Menschen und es ist menschlich, seine Trauer auszudrücken durch Tränen. Und selbst Jesus wissen wir, hat geweint beim Angesicht seines des Todes seines Freundes Lazarus und bei dem beim Anblick der anderen Trauernden. Tränen und Trauer gehören zu unserem Leben dazu, bis eines Tages, ich hatte den Vers schon gelesen, Gott alle Tränen abwischen wird. Das ist übrigens, finde ich, eines der schönsten Bilder von Gott, die in der Bibel beschrieben sind. Gott, der allmächtige Herrscher, beugt sich zu mir, zu dir herüber, nimmt ein Taschentuch aus seiner Hose und wischt dir alle Tränen ab. Nimmt vielleicht seine Hand und streichelt dein Gesicht und erwischt alle Tränen ab. Das ist für mich wirklich eines der schönsten Bilder von Gott. Das ist mein Gott, mein liebender Vater. Aber zurück zu Josef. Wie reagiert er auf seine Leiden? Josef hatte ja neben seiner Begabung, Träume zu deuten, offenbar noch eine andere Begabung von Gott mitbekommen. Das war so ein richtiger Machertyp, so ein Organisationsfreak. Sowohl im Haus des Potiphars als auch im Gefängnis setzt er diese Begabung ein. Wir lesen, dass Potiphar ihn zum Hausverwalter einsetzt und von da an ging es steil bergauf mit der Potiphar GmbH und Co. KG. Im Haus lief alles gut, die Ernten waren enorm, die Viehherden wuchsen und es war einfach alles super, bis dann eben halt leider Potiphars Frau ins Spiel kam. Und er wurde ins Gefängnis geworfen und auch da heißt es dann, dass der Gefängnisverwalter irgendwann alle Aufgaben einfach Josef übertrug und er musste sich, der Gefängnisverwalter musste sich irgendwann um nichts mehr kümmern. Was tat Josef also oder was tat er nicht? Er ließ sich trotz der Not nicht davon abbringen, seine Begabung einzubringen. Er hätte ja auch sagen können, nein, mir ist so viel Schlechtes passiert, ich werde jetzt so lange nichts mehr tun, bis du Gott mir wirklich hilfst, bis du mich aus dem Gefängnis herausholst, bis ich wieder in meiner Heimat bin, bei meiner Familie. Aber er tat es nicht. Im Buch der Sprüche fand ich einen ganz guten Vers, der so exemplarisch für Josef steht, im positiven Sinne. Da heißt es, wenn du in der Not schwach und mutlos bist, dann bist du es auch sonst. Wenn du in der Not schwach und mutlos bist, dann bist du es auch sonst. Josef war das Gegenteil davon. Er zeigte in der Not Mut und Stärke. Er blieb am Ball, um es mal so auszudrücken. Und als er dann später zum Stellvertreter des Pharao ernannt wurde, ein ganzes Land regieren sollte, verwalten sollte, da war es für ihn sicherlich nicht von Nachteil vorher, diese anderen Tätigkeiten getan zu haben, dort beim Potiphar gewesen zu sein, dieses Anwesen geleitet zu haben oder im Gefängnis die Verwaltungsaufgaben übernommen zu haben, auch wenn er sich vielleicht andere Ausbildungsstätten gewünscht hätte. Und er verfiel offenbar auch nicht in Selbstmitleid. Nochmal, ich denke eben, es gibt eine angemessene Reaktion auf Leiden, zu der auch Trauer gehört. Und das ist Teil eines Heilungsprozesses. Aber ich denke, es gibt einen Punkt des Leids, der überschritten wird und in Selbstmitleid mündet. Und dieser tut unsere Seele nicht gut. Und mittlerweile mag es unzählige psychologische Studien darüber geben, aber schon vor 2000 Jahren schrieb die Bibel in Hebräer 12,12, darum heißt es, stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Selbstmitleid schadet unserer Seele, sie führt in eine Abwärtsspirale, in Depression. Und ich habe neulich gelesen, sich selbst ständig zu bemitleiden, ist, als ob man eine versalzene Suppe selber noch mehr Salz hineinschüttet. Und ein letztes möchte ich noch erwähnen, trotz seines Leidens hat er sich nicht für das Leid anderer Menschen verschlossen. Wir haben gehört von dem Mundschenk und von dem Bäcker, die diese Träume hatten und die Bibel erzählt, so dass sie am nächsten Morgen ziemlich niedergeschlagen wirkten. Und Josef bemerkte das und er hat sie angesprochen. Was ist los mit euch? Was habt ihr? Und sie erzählten ihm die Träume. Josef legte das alles aus und so weiter. Aber das konnte er nur, weil er nicht so auf sein eigenes Leid fixiert war, dass er das Leid der anderen Menschen sehen konnte. Und letzten Endes führte auch ihn das aus seinem eigenen Dilemma heraus. Auch wenn der Mundschenk offenbar an einem schlechten Gedächtnis litt, hat er sich nach 2 Jahren dann doch noch besonnen und hat dem Pharao gesagt, hey, damals war ich im Gefängnis, da warst du nicht so richtig mit mir zufrieden. Und da war jemand, der konnte mir einen Traum deuten, den würde ich fragen. Und Josef kam aus dem Gefängnis frei und die Geschichte nahm diesen guten Verlauf. Ich möchte mit einem letzten Punkt zum Ende kommen, der Predigt, der Ausweg aus dem Leid. Der Ausweg aus dem Leid für Josef war Gott. Der Ausweg aus unserem Leiden ist ebenfalls Gott. Gott war immer bei Josef. Er war dabei, als die Brüder ihn verraten hatten. Er war dabei, als er nach Ägypten entführt wurde. Er war mit ihm im Gefängnis. Er war die ganze Zeit dabei, auch wenn natürlich halt es ein langer Prozess war, in dem Josef drinsteckte. Es war nicht irgendwie so, ich leide und schnipp, Gott antwortet auf meine Gebete und es geht mir wieder gut. Josef musste diese Leidenszeit durchleben. Aber letzten Endes konnte Josef sogar einen Sinn dieser Leidenszeit erkennen. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Er wurde ja zum Verwalter von Ägypten und es gab diese große Hungersnot, die dann dazu führte, dass dann auch seine Brüder nach Ägypten kamen, um dort Getreide zu kaufen und sie begegneten wieder Josef. Die Familie wurde wieder zusammengeführt und Josef sagt am Ende, jetzt weiß ich, warum ich all das erleiden musste. Ich sollte euch vorausgehen und sollte unsere Familie davor bewahren, zu sterben, vor dem Hungertod zu sterben. Und vielleicht mag es so sein, dass auch wir irgendwie erkennen, ich sehe irgendwie einen Sinn vielleicht, wegen diesem und jenem, was passiert, aber vielleicht auch nicht. Ich denke, dass unsere Erkenntnis bruchstückhaft ist. Eines Tages werden wir vor Gott stehen und dann werden wir alles erkennen und alles wissen. Aber wir haben dafür keine Gewähr hier auf Erden, dass wir alles erkennen können. Aber der Ausweg aus unseren Leiden ist Gott. Ich hatte ja die Bibel hier gezeigt. Am Anfang war alles gut, am Ende wird alles wieder gut sein. Aber etwas ist hier passiert. Und ihr wisst natürlich, dass ich hier dieses Lesezeichen am Anfang des Neuen Testaments im Matthäus-Evangelium hineingelegt habe, denn dort kam Jesus Christus zur Welt. Und am Anfang des Matthäus-Evangeliums gibt es hier einige Verse, die ich vorlesen möchte. Einmal hier. Er nahm unsere Leiden auf sich und heilte unsere Krankheiten. Jesus Christus nahm unsere Leiden auf sich und heilte unsere Krankheiten. Und das ist ein Vers, der hier zitiert wird aus dem Jesaja-Buch. Eine alte Prophezeiung, eine alte Vorausschau auf Jesus Christus, die ich noch einmal hier im Zusammenhang auch nochmal aus dem Jesaja-Buch vorlesen möchte. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Und damit bin ich wieder in der heutigen Zeit, in der Passionszeit angekommen bei Jesus Christus. Unser eigentliches Leiden, die Trennung von Gott, wurde durch Jesus Christus überwunden. Er ist die Brücke zum himmlischen Vater, die zu Beginn von den Menschen abgebrochen wurde. In Römer 5,19 heißt es, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Ich muss nicht alles verstehen in meinem Leben, um zu erkennen, dass Gott gut ist. Gott ist gut. Und Gott hat alles dafür getan, dass wir in Frieden mit ihm zusammen leben können, auch hier schon auf der Erde. Und als letztes, es war natürlich halt eine Menge Inhalt zum Thema Leiden, aber es ist ja nicht alles auch so schlimm, oder? Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich diese PowerPoint vorbereiten wollte. Ich habe da noch gedacht, ich möchte noch ein Hintergrundbild zum Thema Leiden noch vielleicht einblenden und habe dann, das macht man dann so bei Google, gibt man dann einfach ein bei Bilder Leiden und ich war überrascht. Da war gar kein Bild irgendwie halt, was irgendwie so annähernd in diese Richtung ging, sondern es waren alles nur richtig wunderschöne Stadtbilder. Da gibt es nämlich eine Stadt, die heißt Leiden in Holland und ich musste wirklich 20 Seiten bei Google weiter blättern, bis irgendwann mal so ein Bild kam von ja Jesus Christus, der gelitten hat. Ich habe es dann aber jetzt nicht genommen, sondern gedacht, das steht für mich hier, diese anderen 20 Bilder, 20 Seiten von Google über diese Stadt, steht für mich sinnbildlich dafür, hey, Gott ist da und Gott ist gut. Und nicht nur irgendwann werden wir ihn sehen und er wird unsere Tränen abwischen, auch heute schon. Heute an diesem Tag ist er für uns da und das ist ein Grund, uns zu freuen. Und auch wenn der Teufel hier noch sein Unwesen treiben mag, diese Erde hier, auch wenn es eine gefallene Schöpfung ist, ist Gottes Erde. Es ist seine Schöpfung und wir sind seine Geschöpfe. Vor kurzem hieß es bei mir im Stadtteil in Barmbek Nord, es soll ein Flüchtlingsheim geben. 200 Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern sollen kommen und es hat sich dann sofort eine Bürgerinitiative gebildet. Keine Christen, einfach ne, andere Menschen, einfach denen das so am Herzen lag. Und ich finde das so toll. Ne? So sind wir Menschen eben halt auch. Und ich bin jetzt bei diesem Treffen dabei. Meine Frau ist da ganz engagiert und die bringen Sachspenden halt in dieses Flüchtlingsheim und möchten da eine Teestube und so weiter aufmachen. Und wir wollen es auch als Gemeinde halt auch schon beteiligen, aber naja, es sind ansonsten eben nicht Christen. Und ich finde es so toll, in einem Raum bei diesen Sitzungen zu sein mit 60, 70 Leuten, die es auf dem Herzen haben, einfach anderen zu helfen und für andere da zu sein. Und das wollte ich sozusagen nochmal als Schlusspunkt erwähnen. Ich möchte euch nicht sozusagen so anders entlassen als in der Erwartung, hey, Gott ist gut und es ist nicht alles schlecht, sondern wenn ihr mal wollt, könnt ihr auch nach Leiden auch fahren tatsächlich und es wird euch nicht schlecht dort ergehen bestimmt. Okay, ich möchte nochmal beten mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür. Wir stehen jetzt in dieser Passionszeit, wir erblicken jetzt auf dich, auf das, was du für uns getan hast am Kreuz. Du bist ja ans Kreuz gegangen. Du hast dich schlagen lassen, du wurdest geopfert für uns. Aber nicht, damit wir irgendwie weiterleiden sollen, sondern damit wir das Leben haben und es in Fülle haben, wie du sagst. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt Frieden haben dürfen mit Gott, dass der Weg frei gemacht ist, dass wir als versöhnte Menschen anderen auch die Versöhnung geben können, so wie das Josef tat, der ja, auch seinen Brüdern vergeben konnte, der in Versöhnung leben konnte, der so auch als ein Vorbild für dich gilt in der Bibel. Ich danke dir, dass wir von ihm lesen dürfen, dass wir auch von ihm lernen dürfen, was es heißt, auch eine Leidenszeit zu durchleben, dass wir lernen dürfen, auf Leiden auch richtig und angemessen zu reagieren, dass wir nicht uns davon so niederdrücken lassen müssen, sondern auf dich blicken dürfen, Jesus Christus. Du hast dieses Leiden überwunden, den Schmerz überwunden. Du bist aufgefahren zum Himmel und du wirst wiederkommen eines Tages. Und es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Wir freuen uns schon darauf, aber wir wissen, du bist heute jetzt auch hier in Lauenburg, hier in der Gemeinde, unsichtbar unter uns. Und du stiftest dein Reich. Dein Heiliger Geist ist hier unter uns, er lebt in uns. Er will uns Trost geben, er will uns Frieden schenken. Danke dafür. Amen.